Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch ist wieder zurück. Heute nach dem Spiel gegen den HSV begrüßen wir am Fohlenstammtisch den Holger aus Münster und den Markus aus dem Westerwald und mich, den Björn. Schön, dass ihr beide wieder mit am Start seid.
Hallo in die Runde. Schöne Grüße aus Münster.
Ja, servus. Schöne Grüße aus dem Westerwald.
Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Der Ball rollt wieder, beziehungsweise der Ball ist wieder gerollt. Es war endlich wieder soweit. Die Bundesliga ist gestartet. Und ja, Freitagabend ging es ja direkt mit einem turbulenten Spiel los. Der FC Bayern München hat zu Hause RB Leipzig empfangen und ja, hat ja direkt gut losgelegt. Das hat direkt Lust auf mehr gemacht. Und ja, vielleicht vorab, bevor wir uns auf unsere Borussia beziehen, mal die Frage in die Runde: Habt ihr das Spiel gesehen und wie habt ihr den Bundesliga-Start wahrgenommen?
Ich habe das Leipzig-Spiel nicht gesehen, also Bayern gegen Leipzig, weil das ganze Woche unterwegs war. Ich habe es nur dann im Ticker gelesen und war natürlich mächtig überrascht. 6-0 ist schon eine ganz ordentliche Packung am ersten Spieltag. Und naja, gut, aber sie tun mir nicht leid, die Dosen.
Also ich habe es tatsächlich auch nicht live gesehen, aber Zusammenfassung. Ich hätte mich auch gefreut, wenn es 8-0 oder 10-0 ausgegangen wäre. Ich habe da auch gar kein Mitleid mit Leipzig. Und ansonsten, ja, klar, ich habe mich gefreut, dass Wochenende Fußball wieder losging. Ich hatte dann auch am Samstag ein Spiel mit meinem Sohn, der hat in der Jugend gespielt. Die haben auch 0-0 gespielt übrigens. Aber das war ein geiles 0-0, weil da hat jede Mannschaft noch einen Elfmeter verschossen. Und am Sonntag habe ich dann komplett die Kontrolle über mein Leben abgegeben. Da habe ich nämlich erst noch Mainz gegen Köln geguckt. Musste ich mit dem Schwiegervater gucken.
Oh, übel.
Ja, Holger, ganz übel. Und vor allem, als sie ja dann noch gewonnen haben. Ich muss ja nicht sagen, dass der Schwiegervater schon wieder von der Champions League träumt.
Ja, das können wir, glaube ich, gut verstehen. Also ich war relativ euphorisch, nachdem es dann Freitagabend endlich wieder losging. Es sind generell am Wochenende sehr viele Tore gefallen. Es gab direkt sehr viele sehenswerte Aktionen, auch ein paar Kuriositäten. Da musste ich Freitagabend schmunzeln. Also ich habe mir das Spiel vom FC Bayern angeguckt und habe da direkt eine Szene im Gedächtnis, wo ich mir wirklich dachte, was ist da denn los? Da gab es einen Freistoß in der Hälfte von Red Bull und der Verteidiger hat sich den mehr oder weniger selbst vorgelegt und ist dann einfach weitergelaufen mit dem Ball. Und warum war das so kurios? Aus dieser Szene resultierte dann ein Tor für RB und wurde dann natürlich vom VAR überprüft. Kimmich hat sich da, glaube ich, noch wegen Meckerns eine Gelbe eingesammelt. Also da war direkt schon einiges geboten. Und ja, wie gesagt, generell sehr viele Tore am Wochenende. Und ja, die Vorzeichen standen dann unmittelbar vor dem Spiel schon gar nicht mehr so positiv für uns. Ich war live vor Ort. Und ja, es war eigentlich wie erwartet, es waren verdammt viele HSVler vor Ort. Ich glaube, das wussten wir alle, nachdem der Dino jetzt wieder aufgestiegen ist, haben die richtig Bock auf Bundesliga. Und dementsprechend waren da eben sehr viele Rothosen am Borussia-Park. Und ja, ihr habt es gerade schon angesprochen, die Kölner haben dann um 15:30 in Mainz gespielt. Da stand es sehr, sehr lange 0-0. Und als wir dann schon im Stadion waren, hat man dann eben gehört, die Kölner haben hinten raus noch den Lucky Punch gesetzt, haben das Spiel noch für sich entscheiden können. Und ja, also da war es ja irgendwie schon nicht mehr so toll. Und ja, dann ging es halt eben los, ne? Also dann standen wir bei bestem Wetter und bei bester Laune in der Kurve, haben uns auf das Spiel gefreut. Und ja, es ging los mit der Mannschaftsaufstellung und da vielleicht auch direkt die erste Überraschung. Kennt ihr ja auch alle, die Mannschaft wird vorgestellt, die Fans feiern die Spieler an und es gab den ein oder anderen Spieler, bei dem es Applaus gab, als er den Platz betreten hat. Und da war ein Spieler dabei, bei dem ich das jetzt zumindest mal nicht erwartet hätte. Ich meine, dass Rocco Reitz Applaus bekommt, wenn er als Kapitän die Mannschaft auf das Feld führt. Ich glaube, auch damit konnten wir alle rechnen. Aber auch Flo Neuhaus wurde wurde beklatscht und wurde besungen, als er auf das Feld gekommen ist. Und ja, das hat mich definitiv überrascht. Wie habt ihr denn das Spiel verfolgt und wie fandet ihr das Spiel denn? Gibt es irgendwelche Punkte, die euch besonders gut oder besonders negativ gefallen haben oder aufgefallen sind?
Ja, ich glaube, wir waren alle ja so sehr gespannt, wie es läuft. Große Euphorie auch da, weil man sehr guten Eindruck hatte von der Mannschaft, von den letzten Spielen, vom Jubiläum mit dem Gegner HSV jetzt auch nicht wie im letzten Jahr Leverkusen, also das super harte Brett. Und ich hatte schon so eine Vorfreude und habe mir gedacht, ey, das wird heute bestimmt ganz nett. Und muss sagen, es war total langweilig. Also jetzt auch im Abstand von 3 Tagen, also wir nehmen ja, oder 4 Tagen, wir nehmen ja, nee, 3 Tagen, wir nehmen ja Mittwoch auf, muss ich immer noch sagen, ein sehr langweiliges Spiel. Und was nehme ich positiv auf? Ja, wir haben zu null gespielt, eine gewisse Dominanz ausgestrahlt, wir hatten mehr Ballbesitz, ohne die riesengroßen Torchancen. Mir hat Rocco Reitz sehr gut gefallen. Die Abwehr stand gut, was auch jetzt nicht unbedingt zu erwarten war. Das waren so die Punkte, wo ich sage, das ist in Ordnung. Wir sind re sogar relativ viel gelaufen. Das 117 Kilometer hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich fand, irgendwie war das alles sehr pomadisch und langsam. Aber irgendwie sind sie relativ viel gelaufen für unsere Verhältnisse. Ja, was war negativ? Also irgendwie so sehr ideenlos, finde ich das Ganze, wie gespielt worden ist. Die Mannschaft spielt jetzt seit ein Jahr zusammen, bis auf Tabakovic, und man hat das Gefühl, irgendwie die Abläufe sind immer noch nicht drin. Ich fand Honorar irgendwie schwach. Vielleicht war es auch nicht sein Spiel, weil er auch nicht in die Tiefe kommen kann. Also hat mir auch nicht so gut gefallen. Ja, wo ist dieses Eingespielte der Mannschaft? Wo sind die Abläufe? Sehe ich jetzt irgendwie alle nicht so. Das war so, was mir negativ aufgefallen ist. Und natürlich das Ergebnis. Also 0-0 gegen HSV, sorry. Also HSV ist nicht so schlecht, wie ihn, glaube ich, alle machen. Aber eigentlich muss man doch sagen, im ersten Spiel gegen einen Aufsteiger sollten wir schon 3 Punkte holen. Oder, Markus?
Also ganz ehrlich, als ich den Spielplan gesehen habe und habe gesehen, dass wir als erstes gegen Aufsteiger spielen, hatte ich schon ein bisschen Muffensausen, weil man weiß ja, Aufsteiger bringen immer die Euphorie mit vom Aufstieg, erster, zweiter Platz, keine Ahnung, wie auch immer. Und ja, die holen dann meistens immer die Punkte, auch am Anfang der Saison. Aber dann, als ich ja so die Vorbereitung mitbekommen habe, wie schlecht Hamburg da performt hat. Und als ich dann noch das Pokalspiel in Pirmasens gesehen habe vom HSV, ja, da gab es für mich nur eins. Wenn wir gegen HSV nicht zu Hause gewinnen, habe ich mich gefragt, gegen wen wollen wir denn überhaupt dann noch zu Hause gewinnen? Weil die waren wirklich meiner Meinung nach so schlecht und schwach. Wir können eigentlich froh sein, dass wir gegen HSV gespielt haben, weil ich glaube, dass wir am Sonntag gegen jede andere Mannschaft zu Hause verloren hätten. Und positiv hast du ja schon erwähnt, wir haben zu null gespielt. Kann man aber auch noch von Glück reden, weil ja kurz vor Schluss, ich weiß gar nicht, wer es von Hamburg war, noch der Meinung war, er müsste von kurz vor der Torlinie den Ball noch über die Linie drücken, weil der Ball wäre wahrscheinlich auch so reingegangen. Und dann hätten wir das Spiel, wie so oft in der Vergangenheit, noch kurz vor Schluss verloren. Also ich hatte ganz ehrlich 100% einen Sieg erwartet, weil meiner Meinung nach war die Mannschaft ganz einfach in der Bringschuld. Allein die 7 Spiele. Vergangene Saison die letzten 7 Spiele verkackt und meiner Meinung nach jetzt auch schon wieder den Start verkackt. Ich bin total enttäuscht.
Ja, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dieses Stimmungsbild. Ich persönlich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich mich da deiner Meinung anschließen würde. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ich glaube, wir haben uns alle nicht nur 3 Punkte erhofft, sondern wir haben 3 Punkte erwartet. Ich glaube, es ist dann auch nach so langer Zeit für den HSV nicht einfach, das Spiel in der Bundesliga zu bestreiten. Die waren gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwach, fand ich. Also da habe ich wirklich mehr vom HSV erwartet. Aber sie wurden halt nicht dafür bestraft, weil von uns war es leider auch wieder viel zu wenig. Und wir haben das vor einigen Wochen schon thematisiert und besprochen. Das Startprogramm ist nicht so ohne. Wir spielen jetzt als nächstes gegen den VfB, die, und da werden wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, die auch nicht positiv gestartet sind und die jetzt zu Hause was wieder gut zu machen haben. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen Bammel vor, weil ohne da jetzt irgendwie etwas, ja, herbeizuschreien, ich denke, das wird ein schweres Spiel werden. Und wenn wir das nicht gewinnen und dann mit einem Punkt aus zwei Spielen starten, dann sind wir wirklich an dem Punkt, dass wir sagen können, der Bundesliga-Start ist für uns nicht geglückt. Im Gegenteil, der ging sogar nach hinten los. Ja, was ist mir aufgefallen? Ein paar negative Punkte wurden ja von euch schon besprochen. Also wir haben wenig konkrete Chancen herausspielen können. Auch über die Flügel ist wenig kreiert worden, aber auch über das Zentrum ist wenig passiert. Ich erinnere mich jetzt nur an diesen einen Chipball, den Kevin Stöger auf Franck Honorat, so um die 20. Minute war es, glaube ich, gespielt hatte. Und Kevin Stöger dann eben aus relativ spitzem Winkel eine ordentliche Fackel auf das Tor vom HSV zündete, den der Torhüter dann aber mit dem Knie parieren konnte. Ich denke, wenn da der Winkel nicht ganz so spitz ist und Franck Honorat den Ball ein bisschen weiter platzieren kann, dann schlägt er auf jeden Fall ein, aber ist er nun mal nicht. Und ja, von da an ist auch nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Es gab noch die ein oder andere Chance. Hacky hatte noch ein paar gute Flanken aus dem Halbfeld geschlagen, die dann auch zu Tabakovic beispielsweise gekommen sind. Aber auch da wurde ja keine echte Torgefahr erzeugt und ausgestrahlt. Und ja, das ist ein Punkt, der uns natürlich deutlich abgeht und auch zurückwirft. Letzte Saison stand eben Tim Kleindienst vorne drin. Da wusstest du eigentlich mit jedem Ball, der zu ihm gekommen ist, es wird gefährlich. Das sehen wir jetzt aktuell so noch nicht. Auf der anderen Seite bin ich da auch schon so weit Realist, dass ich sage, dem Tabakovic mache ich da jetzt erstmal keine Vorwürfe oder gebe dem da keine Schuld. Weil für mich ist Tabakovic nominell ganz klar der dritte Stürmer. Der steht jetzt halt vorne drin als Ersatz für Tim Kleindienst. Ich denke mal eben auch ob seiner Statur, weil er das Spiel von Tim Kleindienst so ein Stück weit kompensieren kann. Er ist angewiesen auf diese Flanken, aber wenn diese Flanken halt nicht so gut kommen, dann wird es halt für ihn auch schwierig. Und das gehört ja auch zur Wahrheit, der HSV stand schon sehr tief, hat auf dem Platz häufig mit einer Fünferkette agiert und dann hat es einen Stürmer vorne drin natürlich auch wahnsinnig schwer, um da irgendwie was bewegen zu können. Holger, denkst du, dass genau diese Passivität vielleicht auch ein großes Problem für unsere Offensive war, dass dadurch eben ein Kevin Stöger oder halt eben auch unsere Flügel, Hacky und Franck Honorat eben nicht so kreativ sein konnten, weil du mehr oder weniger auf, ja, die Flanke angewiesen warst?
Ja, also auf dem Platz standen 10 Spieler, die letztes Jahr zusammengespielt haben. Das heißt, die spielen ein Jahr schon zusammen. Und man hat das Gefühl, das sind jetzt 11 Spieler, die sich zufällig auf dem Bolzplatz treffen, sich noch nie gesehen haben und jetzt spielen wir mal zusammen. Das kann doch nicht wahr sein. Also natürlich muss Tabakovic die Flanken kriegen. Wir wissen alle, dass der jetzt kein Stürmer ist, der sich durchwühlt, ne, der durchdribbelt. Und wenn er die nicht kriegt, macht er auch die Tore nicht. Also das ist, wie kann das sein? Also, ne, also diese Mannschaft kennt sich doch jetzt wirklich seit Monaten. Die müssen doch auch wirklich ein Gespür dafür haben, wie man zusammenspielt, wo die Räume sind, wo derjenige steht, wie ich den blind anspielen kann. All das ist doch nicht neu. Andere Mannschaften, da sind 10, 11 neue dabei. Und wir haben die gespielt. Hoffenheim. Die haben die halbe Mannschaft, haben die ausgewechselt. Und wir haben die Fußball gespielt. Wie ist das möglich bei uns? Also, ne, da bin ich natürlich auch ein bisschen beim Trainer, weil ich auch nicht weiß, wofür steht denn eigentlich jetzt dieser Fußball? Wofür steht denn Gladbach? Also was machen wir für einen Fußball? Jetzt soll wieder ein bisschen mehr Kontrolle rein. Machen wir jetzt wieder Ballbesitzfußball? Spielen wir Konterfußball? Machen wir Powerfußball wie die Red Bull-Mannschaften? Also ich weiß gar nicht, wofür die stehen. Also ich sehe da gar kein Spielsystem so. Und das macht mich echt ein bisschen fertig, muss ich sagen, ne? Weil mir die Fantasie fehlt. Jetzt zu sehen in den nächsten Spielen, was kommt da auf uns zu? Und mal ganz ehrlich, wie der HSV gespielt hat, das war doch wohl war vollkommen klar, dass die so spielen. Das ist ein Aufsteiger, die stellen sich hinten rein. Beton anrühren. Das macht doch fast jeder Aufsteiger so. Das ist doch auch in Ordnung. Das werden wir doch auch so machen, wenn wir Aufsteiger werden. Beziehungsweise gegen die großen Mannschaften machen wir das doch auch, wenn wir die gegen die ersten 5 spielen. Also, das muss doch auch keinen überraschen. Und dann muss man vorher doch Lösungen erarbeiten, wie knacke ich die? Und ich hatte das Gefühl, dass eigentlich die Devise war, bloß nicht verlieren, bloß Sicherheit, und ja nicht dass jetzt nach hinten losgeht so. Und das finde ich aber ist nicht der richtige Ansatz bei dieser Geschichte.
Ja, da gebe ich dir recht, Holger. Ich glaube, das ist eben auch sehr, sehr viel dem Saisonfinale von der vorherigen Saison geschuldet, dass du eben wenig Selbstvertrauen hast und es dir offensichtlich jetzt in der Vorbereitungszeit dann auch spielerisch auf dem Platz nicht erarbeiten konntest. Der HSV hat bei dem Spiel nichts zu verlieren gehabt. Das ist ja auch eben nun mal die Realität. Selbst wenn die da jetzt irgendwie 2-0, 3-1 verloren hätten, wäre das für die kein Beinbruch, kein Weltuntergang gewesen, weil sie waren halt eben lange nicht mehr da. Es ist vielleicht ein anderes Niveau, aber ja, von daher gebe ich dir recht, das war abzusehen, dass die sich hinten reinstellen und es war eben kein anderes Niveau, weil Gladbach wirklich nahtlos dort weitergemacht hat, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Es war planlos, es war ideenlos. Ich hoffe, es war eben nur ein Scherz von dir, als du sagtest, es soll jetzt vielleicht wieder mehr in Richtung Ballbesitzfußball gehen, weil dann müsste man hinterfragen, warum du einen Jule Weigel dann auf einmal abgibst, der ja ein ballsicherer Spieler war, der eben genau das Zentrum kontrollieren konnte. Aber auch da werden wir ja gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber ja, ich glaube, es ist wirklich viel der Tatsache geschuldet, dass die Jungs auf dem Platz wenig Selbstvertrauen hatten. Und ja, das hat man einfach auch gemerkt. Aber nichtsdestotrotz gab es für mich auch ein paar positive Punkte, über die ich mich sehr gefreut habe. Ja, über die ich mich gefreut habe, wie beispielsweise die Einwechslungen, die vom Trainer vorgenommen wurden. Und der Trainer hat ja für seine Verhältnisse relativ früh schon reagiert, hat den ein oder anderen Wechsel vollzogen, der dann vielleicht auch noch mal ein paar Fragen aufwirft, wie beispielsweise den 1:1-Wechsel von Kevin Stöger. Der wurde nämlich in der 66. Minute ausgewechselt und für ihn kam Flo Neuhaus ins Spiel. Und damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, also zumindest mal nicht, dass er so früh kommt. Und die erste Frage, die sich mir da quasi direkt im Kopf aufgetan hat, war, was will der Trainer mit dieser Auswechslung jetzt bezwecken? Ist das der Tatsache geschuldet, dass wir keine Alternativen haben, die zu dem Zeitpunkt eingewechselt werden konnten und eben die Zehnerposition begleiten konnten? Oder war es vielleicht auch so ein bisschen der Weg der Versöhnung, Clubtrainer Neuhaus, um dem Jungen direkt im ersten Spiel eben die Chance zu geben, sich zu zeigen und ihm halt auch Einsatzzeit zu geben? Weil ja, er hat, wie gesagt, in der 66. Minute kam er rein, also er hat ordentlich Spielminuten in dem Spiel noch sammeln können. Ich fand, er hat es nicht schlechter gemacht als Stöger und wäre jetzt zumindest mal so auf dem Blatt Papier definitiv eine Alternative für mich fürs nächste Spiel. Und ja, da würde mich mal interessieren, wie ihr die Personalie, zum einen eben Kevin Stöger und dann zum anderen natürlich auch Flo Neuhaus gesehen habt. Und ja, Markus, was hast du dir gedacht, als dieser Wechsel vollzogen wurde und wie fandest du die Leistung von den beiden?
Also ich habe mir ja für die neue Saison vorgenommen, mich nicht mehr an einzelnen Spielern abzuarbeiten im Negativen. Also ich würde keine einzelnen Spieler mehr derart kritisieren, wie ich das vielleicht mal getan habe. Wenn, dann schiebe ich es immer auf die Mannschaft. Aber dass Kevin Stöger am Sonntag nicht seinen besten Tag hatte, hat ja jeder von uns gesehen. Jeder von uns hat sich durch den Wechsel damals mehr von Kevin Stöger erhofft. Bis jetzt hat er sein Potenzial noch nicht abgerufen, bin ich der Meinung. Und davon haben wir eigentlich zu viele Spieler, die ihr Potenzial nicht abrufen. Und da zählt er auch, oder zählt in meinen Augen auch der Florian Neuhaus die letzten 3 Jahre zu, wo ich immer eigentlich der Meinung bin, das ist so ein genialer Fußballer. Denn ab und an war ich auch mal in Mönchengladbach vor Ort und habe mir ein Training angeguckt. Und das ist schon ein geiler Kicker. Also da gibt es ja keine Zweifel dran. Und wir haben es ja auch schon gesehen, hat ja auch schon Champions League gespielt, war Nationalspieler. Also habe ich da eigentlich höhere Erwartungen von einem Florian Neuhaus. Ob es jetzt am Sonntag ein Zeichen der Versöhnung war, würde ich mir wünschen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, letztendlich ist er wirklich hereingekommen, weil bei Kevin Stöger gar nichts zusammenlief und wir zu der Zeit keine Alternative hatten. Aber ich denke mal, Holger sieht das ähnlich oder anders, keine Ahnung.
Ich sehe das genauso wie du. Ich wollte nur noch mal auf die Aussage von Björn kommen, dass ihm die Wechsel gefallen haben. Und da bin ich nicht seiner Meinung, dass die Wechsel so glücklich waren. Und da sind wir so ein bisschen wieder, was wir eben kurz angesprochen haben, beim Energieaufbau, den man eigentlich haben muss als Team vor dem ersten Saisonspiel. Also das ist einerseits so, dass meiner Meinung nach nach der Jubiläumsfeier, nach den letzten Wochen, wo sehr viel Energie aufgebaut worden ist in diesem Verein, ein Spannungsaufbau stattgefunden hat, man das auf dem Spielfeld nicht gesehen hat bei den Spielern. Und man kann auch Energie ins Stadion transportieren mit Wechseln, indem man Zeichen setzt. Und den Stöger Neuhaus-Wechsel verstehe ich noch, weil das so ein 1:1-Zehnerwechsel ist. Viel mehr hatten wir da, glaube ich, auch nicht auf der Bank. Aber danach die Wechsel, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Während der HSV die Stürmer ausgewechselt hat, also Stürmer für Stürmer, und nochmal ein Zeichen gesetzt hat, haben wir zwei Verteidiger gegen zwei Verteidiger also ausgewechselt und nicht was Offensives. Und das verstehe ich nicht in so einem Spiel. Warum nimmt man den Innenverteidiger raus, der gut gespielt hat, Kiarodia, und wechselt dann den Dieks ein? Also warum nimmt man, das finde ich sowieso nicht in Ordnung, einen Innenverteidiger, wenn da nichts vorgefallen ist. Und warum wechselt man da nicht was Offensives ein? Viel eher, um Zeichen zu setzen, das Stadion mitzunehmen, die Energie mitzunehmen im Stadion. Da fehlt mir so ein bisschen auch das Gespür des Trainers.
Ich gebe dir recht, die fehlende Euphorie auf dem Platz, die hat man definitiv gespürt und gemerkt. Ich glaube aber, dass genau das die Intention vom Trainer war, dass er die eben durch diese Wechsel von außen reinbringen kann. Eins dürfen wir nicht vergessen, wir waren zum Zeitpunkt des Spieltages personell nicht sehr gut aufgestellt. Auch die Bank war nicht wirklich breit aufgestellt. Mit den Wechseln, die durchgeführt wurden, wie eben schon angesprochen, Neuhaus für Stöger, gab es meiner Meinung nach eben den 1:1-Wechsel für die Nummer 10, für die Schaltzentrale auf dem Platz, die einfach nicht gut funktioniert hatte. Dann hat er mit Kevin Dix einen neuen Innenverteidiger gebracht, der jetzt sein Pflichtspieldebüt in der Bundesliga zu Hause gegeben hat, der auch schon gezeigt hat, dass er vorne weggeht, auch in dem Jubiläumsspiel. Da hat er den Elfmeter geschossen und hat direkt ausgelassen vor der Kurve gefeiert. Also ich denke, Kevin Dix ist jemand, der Mannschaft auch sehr viel gibt und der die Mannschaft eben auch voranbringen kann, wenn er auf das Feld kommt. Und das sehe ich auch hinter diesem Wechsel. Kiarodia hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, er hat ein gutes Spiel gemacht. Da muss ich dir auch recht geben. Also den dann auszuwechseln ist vielleicht ein bisschen unglücklich. Aber wenn er den Dix bringt, dann ist halt Kiarodia die Personalie, die gehen muss, weil Nico Elvedi würde er dafür nicht vom Feld nehmen. Den Wechsel Netz Ulrich, den habe ich nicht so ganz verstanden. Und dann haben wir eben noch Castrop Sander gewechselt. Das sehe ich ähnlich. Also Castrop, gleiche Voraussetzungen wie bei Dix und gleich auch bei Maschino. Erstes Bundesliga-Heimspiel bringt vielleicht nochmal Euphorie mit. Und ja, Sander hat auch einen guten Job gemacht. Aber wenn du einen Sechser in der 83. runterholst, ist das für mich völlig in Ordnung. Und für Maschino hat es halt nicht für mehr gereicht. Also das haben die ja im Vorfeld ganz klar kommuniziert, dass der eben noch nicht so weit ist, dass er viele Minuten sammeln kann. Und dass du den dann halt eben erst zu spät bringst, kann ich dann auch ein Stück weit verstehen. Und wenn wir jetzt mal gucken, wer dann noch auf der Reservebank sitzt, dann weiß ich nicht, und damit will ich den Jungs nicht zu nahe treten, aber dann weiß ich nicht, ob die sich so auf dem Platz präsentieren, dass die einen Mehrwert generieren. Weil du hast klar Omli noch auf der Bank sitzen, du hast einen Marvin Friedrich auf der Bank sitzen, Oskar Fraulo, der genau wie Castrop dann wieder in die Zentrale rückt oder halt eben wie Neuhaus in die Zentrale rückt. Und du hast einen Grant Leon Ranus, der jetzt auch nicht vor Selbstbewusstsein strotzt, der letztes Jahr eine katastrophale Leihe hinter sich hatte. Und das war's. Also mehr hast du für die Offensive nicht. Und da sind wir leider einfach sehr dünn aufgestellt gewesen. Also von daher, die Wechsel konnte ich noch, wie gesagt, bis auf Netz Ulrich ganz gut nachvollziehen. Ich sehe diese Intention dahinter, dass er eben mit diesen Spielern nochmal ein Zeichen setzen wollte. Und ja, für mehr hat es dann, glaube ich, wirklich einfach nicht gereicht. Aber das wird sich ja vielleicht in naher Zukunft ändern. Wir haben jetzt ja alle mitbekommen, und für mich kam das sehr, sehr spontan und sehr, sehr überraschend, dass unmittelbar vor dem Spiel, nämlich am Samstag war es, eine Neuverpflichtung verkündet wurde. Samstag stand ein Medizincheck an. Und auf einmal haben wir einen neuen polyvalenten offensiven Spieler in den Reihen unserer Borussia, nämlich Gio Reyna, der dann perspektivisch ja auch jemand ist, der genau diese Stöger-Rolle ausfüllen kann, der somit den Konkurrenzkampf wieder belebt. Und auch eben universell einsetzbar ist. Der hatte bei dem BVB schon auf dem linken Flügel gespielt, der hat schon auf dem rechten Flügel gespielt und eben im offensiven Mittelfeld. Und ja, ist zumindest mal von seiner Veranlagung, es ist ein junger Spieler, ich glaube 22 Jahre ist er alt, eine absolute Bereicherung für unsere Borussia. Wie habt ihr denn den Transfer gesehen? Oder habt ihr vielleicht irgendwelche Bedenken rund um diese Personalie? Ich hatte direkt noch was, das würde ich aber zurückstellen, würde ich nachher nochmal drauf eingehen. Vielleicht wird es der ein oder andere von euch jetzt auch schon mal thematisieren. Markus, wie hast du die Personalie bzw. die Verpflichtung von Gio Reyna wahrgenommen und wie ist deine Meinung dazu?
Also ich freue mich erstmal, dass Billy Reiner zu uns gewechselt ist. Ich halte ihn für einen sehr guten Spieler mit einem enormen Potenzial. Ich glaube, er hat jetzt schon 5 Jahre beim BVB gespielt. Keine Ahnung. Hat aber auch schon 40 Länderspiele gemacht mit 8 Toren für USA. Sehr guter Spieler, hatte schon mal einen Marktwert von 40 Millionen Euro. Großes Problem bei Billy Reiner ist halt seine verletzten Geschichten oder die Verletzungen, die er alle schon hatte. Er hatte schon unwahrscheinlich viele Verletzungen für sein junges Alter. Deswegen wundert man sich eigentlich, dass er erst 22 ist und trotz alledem schon so viele Spiele gemacht hat. Und ich denke mal, an so einen Spieler kommst du halt nur ran, wenn das natürlich auch einen gewissen Haken hat. Warum sollte Dortmund so einen guten Spieler abgeben? Die werden das ja wahrscheinlich alles viel besser wissen. Trotz alledem bin ich guter Dinge, er ist ja jetzt fit, hat ja die Vorbereitung mitgemacht beim BVB, war noch mit bei der Club-WM. Und wäre uns zu wünschen, wenn wir einfach auch mal Glück haben, wenn so ein Spieler dann mal bei uns zündet. Denn in der Vergangenheit hatten wir öfters schon mal Weltklasse-Spieler, die dann bei uns nur noch im Lazarett saßen. Ich denke mal, Holger wird den einen oder anderen noch kennen. Giovanni Elber, Wesley Song, um nur zwei zu nennen. Also toi, 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 Billy Reiner, bleibt gesund und helf uns weiter. Wir brauchen dich.
Ja, aber es gab auch ein positives Beispiel mit Hofmann, der sich auch nicht durchgesetzt hat bei Dortmund und der bei uns ganz gut durchgestartet ist. Also es gibt nicht nur die Songs auf der Welt. Also ich find es auch gut. Da muss ich wirklich sagen, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung. Die Zugänge, die wir dieses Jahr haben, da haben sie, finde ich, keinen schlechten Job gemacht dafür, dass wir immer so wenig Geld haben und nahezu immer pleite sind, wenn kein Geld reinkommt, mit Maschino, mit Dieks, mit Castrop. Auch Tabakovic wird seine Tore machen, da bin ich mir sicher. Mit Rena finde ich wirklich gut. Das hat alles Hand und Fuß. Also mal schauen, wie es wird. Aber eigentlich gibt mir das ein gutes Gefühl für die nächsten Wochen.
Ja, das sehe ich auch so, fand ich auch sehr positiv. Ihr habt jetzt schon relativ viel über seine ja, Verletzungen gesprochen. Klar ist, er ist eine Bereicherung, wenn er denn gesund bleibt. Er ist eben erst 22 Jahre alt und hat in den letzten Jahren, eigentlich in jeder Saison mehr oder weniger, eine längere Ausfallzeit gehabt. Sei es jetzt eine Leistenzerrung oder Probleme am Wadenbein oder halt eben Muskelverletzungen, die ihn dann immer wieder deutlich zurückgeworfen haben, wo der teilweise wirklich 3, 4 Monate in der Saison außen vor war. Das können wir uns natürlich nicht erlauben. Aber, und das ist das, was ich nicht verstanden habe, wie können wir als Borussia Mönchengladbach mehr oder weniger aus dem Nichts, also da haben sie ja sehr gut dicht gehalten offensichtlich, einen 7-Millionen-Transfer stemmen. Der wird jetzt auch nicht wenig Gehalt bekommen. Wenn es doch vor ein paar Wochen immer noch hieß, wir haben keine Kohle, wir können uns nichts leisten, wir müssen erst aktiv werden und Spieler verkaufen. Klar, wir haben ein paar Spieler jetzt verkauft, aber wahnsinnig viel Kohle haben wir nicht eingenommen. Und vor allem haben wir ein paar andere Baustellen, wo wir jetzt auch schon häufiger darüber gesprochen hatten, dass man da vielleicht nochmal aktiv werden müsste, wie Holger in der letzten Episode eben die Personalie in der Innenverteidigung oder auf der Rechtsverteidigerseite. Wo sich jetzt wiederum in Roland Wirkus ja ganz klar nach dem Spiel positioniert hat und gesagt hat, da wird nichts mehr kommen. Das wird kompensiert mit den Spielern, die da sind. Also das, was wir vermutet hatten, dass das eben über diese polyvalenten Spieler, Jens Castrop, Kevin Dix, Nico Elvedi irgendwie abgefangen werden soll, das bewahrheitet sich tatsächlich. Und so wie man das da raushören konnte, kommt eventuell, wenn das Kapital das eben zulässt, noch jemand für die Defensive, also für den potenziellen Sechser, den wir so lange fordern. Und Das war definitiv ein Punkt, den ich überhaupt nicht verstanden habe. Könnt ihr euch das irgendwie erklären, wo das auf einmal herkommt? Oder sind die da einfach schon länger dran, und haben das halt, intern quasi schon die ganze Zeit auf dem Schirm gehabt und verrechnet und lediglich für uns Fans, die weiter weg sind, kam es dann eben aus dem Nichts?
Also ich hatte ja letztes Jahr schon mal gehört, dass Billy Rayner bei uns im Gespräch war. Ich denke mal, da war er einfach noch nicht vom Geld her realisierbar und dieses Jahr hat es halt einfach gepasst, denke ich.
Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Personalie. Werden wir jetzt alle im Auge behalten. Wir wünschen ihm natürlich nur das Allerbeste, das ist ja ganz klar. Es gibt auch nichts Besseres, als wenn du den Konkurrenzkampf beleben kannst. Und ja, wie eben angesprochen, er kann mehr oder weniger alle Positionen im offensiven Mittelfeld begleiten, ob links, ob rechts oder in der Mitte. Und ich denke, unsere Borussia wird da definitiv von profitieren. Jetzt haben wir gerade eben auch schon über die Personalie Jule Weigel nochmal kurz gesprochen. Da deutet es sich jetzt ja so an, dass er definitiv in Richtung Saudi-Arabien wechseln wird. Es gibt jetzt wohl noch einen zweiten Verein, der Interesse bekundet hat. Also da wird es sehr, sehr spannend sein, wie sich jetzt dieser Abgang gestalten wird, wo es ihn hinziehen wird und dann natürlich auch, wie Jule Weigel uns verlassen wird. Denn was man da jetzt in den letzten Tagen gehört hat, zeichnet sich dort wohl eine Leihe mit einer Kaufoption ab. Und als ich das gelesen habe, war ich dann schon wieder extrem verwundert, weil das eigentlich ein Konstrukt ist, das ich mir jetzt für Jule Weigel eher weniger vorstellen könnte. Er hat noch Vertrag bis 2028. Klar, wenn du den jetzt verleihst, kannst du dir seine Personalkosten, seine Gehaltskosten einsparen. Aber was passiert denn, wenn der in einem Jahr wieder zurückkommt? Dann wird sein Marktwert sicherlich nicht gestiegen sein. Seine Restlaufzeit vom Vertrag ist logischerweise geringer geworden und es wird ja dann nicht einfacher, ihn zu verkaufen. Holger, was ging dir durch den Kopf, als du das mit dieser Leihe mit Kaufoption gehört hast?
Grundsätzlich finde ich das sehr positiv, dass jetzt die Baustellen vom letzten Jahr geschlossen werden. Damit meine ich Weigel, bei Omlin hört man ja heute auch Mittwoch, dass sich da irgendwas tun könnte. Also das finde ich grundsätzlich gut, dass der Verein auch sieht, so kann es nicht weitergehen und das ist irgendwie totes Kapital, was da auf der Bank schmort. Ob das dann am Ende eine Leihe mit Kaufoption ist, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Also kann ich mir jetzt irgendwie auch gar nicht vorstellen. Also das macht relativ wenig Sinn. Vor allem sagt man doch auch immer, die arabischen Vereine haben genug Geld wie die Engländer. Also warum sollte man dann eine Leihe? Wenn es dann so ist, können wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber jetzt ist mir das immer so ein bisschen zu viel, so stochern irgendwie im Dunkeln. Daher will ich mich dazu auch nicht groß äußern. Ich finde es positiv, dass sich da auch was tut, und dass wir ja dann weitestgehend eine bis auf Ausnahmen, eine wirklich rund erneuerte Mannschaft haben dann, was so die letzten ein, zwei Jahre angeht. Und da hoffe ich dann auch, dass da neuer Spirit einzieht und neue Spieler auch einen neuen Spirit reinbringen und dass wir dann nicht mehr so diese, ja, also, ja, das Wort ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber dass wir dann letztendlich die alten Haudegen haben, ne, die vielleicht auch ein bisschen zu bequem waren in den letzten Jahren, ne, dass wir die dann auch von der Payroll gekriegt haben. Und das muss ich sagen, wenn das auch noch geschieht mit den Neuzugängen, dann haben die doch im Management keinen schlechten Job gemacht, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Generell finde ich die Themen, die im Sportbereich jetzt aktuell bei uns über die Bühne gehen, sehr positiv. Roland Wirkus hatte ein schweres Erbe, dem er dann nachkommen musste. Er hatte sehr viele Baustellen, die noch offen waren, um die er sich erstmal kümmern musste, bevor er dann, ja, ich sag mal, seinen eigenen Weg gehen konnte. Und du hast es eben schon angesprochen, die Transfers, die jetzt getätigt wurden, die waren sehr positiv. Ich bin da positiv gestimmt. Wir hatten immer wieder darüber gesprochen, dass wir Spieler von der Payroll bekommen müssen, gerade eben die Top-Verdiener, die auf dem Platz dann, so hart das klingt, keinen großen Mehrwert generieren. Omlin ist einer von den Top-Verdienern, Weigel ist einer von den Top-Verdienern. Player wurde, soweit das immer noch schmerzt, aber er wurde verkauft, er war einer der Top-Verdiener. Bleibt jetzt aktuell, wenn Jule Weigel und Omlin den Verein verlassen, tatsächlich nur noch dann eben Flo Neuhaus, wo jetzt eben die Zukunft auch ungewiss ist. Wie gesagt, ich sehe da und hoffe da wirklich so ein bisschen auf die Versöhnung, dass er nochmal rangeführt wird und das dann hoffentlich auch wieder zurückgeben und zurückzahlen kann. Jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Am kommenden Wochenende, am nächsten Spieltag, spielen wir Samstag 15:30 Uhr beim VfB Stuttgart, die jetzt ja auch nicht gerade einen guten Start in die Bundesliga-Saison hatten. Das hatten wir eben ja schon thematisiert. Die Stuttgarter haben bei Union Berlin 2-1 verloren. Das war für mich schon eine Überraschung, zumal Union jetzt auch nicht die beste Vorbereitung gespielt hatte. Also damit habe ich persönlich nicht gerechnet. Und ja, eine weitere Kuriosität in Anführungszeichen. Der VfB Stuttgart ist ja DFB-Pokalsieger und hatte bis dato sein Erstrundenspiel noch nicht gespielt. Die haben gestern quasi eine englische Woche gehabt, haben gegen Eintracht Braunschweig im DFB-Pokal gespielt. Und ja, das war ja auch ein ganz schön kurioses Spiel, Markus. Wie hast du das gesehen und was war so deine Meinung zu unserem kommenden Gegner?
Ja, ich bin ja in Pokalspielen generell immer für Underdogs, seit dem Spiel unter Borussia. Ja, also dann, ich konnte leider nicht zu Delmenhorst halten letzte Woche. Also, aber ansonsten halte ich immer zu den unterklassigen Mannschaften. So habe ich auch gestern Eintracht Braunschweig die Daumen gedrückt. Mein einzigster Wunsch ist ja noch in Erfüllung gegangen, dass Stuttgart wirklich noch in die Verlängerung und Elfmeterschießen gezwungen haben. Ich hoffe, die haben da einige Könner liegen gelassen und ja, ein geiles Spiel. Also ein geiles Erstrundenspiel, 4-4 nach Verlängerung. Leider mit dem bitteren Ende im Elfmeterschießen für Braunschweig. Ja, das tat mir echt leid.
Ja, das stimmt. Also sehr viele Tore. Du hast es gerade angesprochen, es ging in die Verlängerung und der VfB konnte sich dann durchsetzen. Vielleicht kommt uns das zugute, wer weiß. Die haben definitiv ein paar Körner gelassen, haben ja auch den ein oder anderen Spieler erst sehr spät eingewechselt. Aber das bleibt jetzt eben mal abzuwarten. Ich bin generell sowieso der Meinung, dass wir mehr auf uns gucken sollten als eben auf unsere Gegner. Und ja, wir haben es eben thematisiert. Die Leistung von uns war alles andere als überzeugend, sodass ich das auch tatsächlich jetzt gar nicht einordnen kann. Also ich tue mir wahnsinnig schwer damit, jetzt zu bewerten, wie die Partie am kommenden Wochenende ausgeht. Aber eins ist klar, und das ist leider sehr, sehr negativ, dass es so gekommen ist. Die Erwartungshaltung ist jetzt nach dem ersten Spieltag schon wieder relativ gering. Holger, wie gehst du denn in den nächsten Spieltag rein? Was erhoffst du dir, beziehungsweise was erwartest du bei der bevorstehenden Partie gegen den VfB Stuttgart?
Ich glaube, dass das Pokalspiel unter der Woche kein Vorteil für Gladbach ist, weil wir keine Mannschaft sind, die dynamisch ist, die konditionell top ist von den Statistiken her. Das heißt, also nach hinten heraus kommt bei uns ja relativ wenig. Also deswegen glaube ich nicht, dass das ein Vorteil für uns ist. Hinzu kommt noch die Euphorie, die jetzt haben, wie sie weitergekommen sind, Elfmeterschießen, ne, auch. Wenn man jetzt vom Papier sagt, boah, das ist knapp an der Blamage vorbei, für eine Mannschaft ist das doch total geil. Also im Elfmeterschießen gewonnen, weitergekommen. Also ich sehe das überhaupt nicht als Vorteil. Also das wird ein dickes Brett, aber ich finde, jetzt ist auch langsam mal die Zeit der Ausreden vorbei. Die Ausreden, dass man schlecht spielt, ne? Die Ausreden, ne, dass man irgendwie seit, ja, wie soll ich sagen, also dass man nicht eine Mannschaft vielleicht auch mal auswärts dann dominieren kann und solche Dinge, weil das ist ja auch der Anspruch von Sörane, wie er gesagt hat, mehr Dominanz, ne, all das. Und da bin ich gespannt, ob sie das auch wirklich auf den Platz bringen, was sie vor der Saison alles gesagt haben. Gegen HSV sah es nicht so aus, aber lassen wir uns überraschen.
Ja, lassen wir uns überraschen. In erster Linie bin ich jetzt mal gespannt, wie die Mannschaft sich eben aufstellen wird, beziehungsweise wie der Trainer sie aufstellt. Es ist Stand heute davon auszugehen, dass Kevin Dix wieder in die Startelf rotiert, was man so gehört hat. Fragezeichen gibt es noch bei Gio Reyna und bei Schuto Maschino. Da ist es eben unklar, ob die Direktkandidaten für die Startelf sind. Ich denke eher weniger. Allerdings wird die Einsatzzeit bei beiden höher sein, als das eben am vergangenen Sonntag der Fall war, sodass du dann zumindest mal ein bisschen offensiver wieder wechseln kannst, wenn du sagst, du hast da eben Nachholbedarf. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich das Ganze jetzt entwickeln wird. Und ja, bevor wir vielleicht gleich zu unseren Tipps für das kommende Spiel kommen, Markus, gucke ich nochmal in deine Richtung, weil du, glaube ich, genau wie beim letzten Mal, als du dabei warst, wieder die ein oder andere Frage mitgebracht hast.
So sieht's aus, Björn. Ich habe nochmal im Borussia-Archiv gekramt und wir haben ja heute mit Holger einen ausgewiesenen Experten am Start. Hab natürlich ein bisschen im Archiv gekramt, was Bundesliga-Duelle Borussia gegen HSV angeht. Fangen wir auch mal mit einer ganz leichten Frage an, Holger. Was denkst du denn, welchen Platz belegt die Borussia in der ewigen Tabelle und welchen Platz der HSV?
Der HSV ist, glaube ich, eins hinter uns, glaube ich, oder? Also sind wir fünf
Das ist schon mal
und
gut. Das stimmt.
fünf und sechs, ne? Und Stuttgart ist vier,
Perfekt.
oder?
Oh, Holger. Ja, unser nächster Gegner tatsächlich auf Platz 4. Und ja, Gladbach 5, Hamburg 6. So sieht's aus. Jetzt haben wir 101 Bundesliga-Spiele gespielt gegen den HSV, haben 34 Mal gewonnen, 27 Mal verloren, 27 unentschieden und 40 verloren. Also Tendenz ist leicht HSV-lastig. Was denkst du denn, wer in der Bundesliga-Historie die meisten Tore für die Borussia gegen den HSV geschossen hat?
Meinst du mich jetzt oder Björn?
Ich meine dich, du hast ja eben die erste Frage schon
Okay.
beantwortet. Du kannst den Joker Björn dann immer noch ziehen, falls du nicht
Der,
weiter weißt.
die meisten Tore, der, wer die meisten Tore gegen den HSV von uns geschossen hat, boah, statistisch gesehen muss es ja eigentlich Jupp Heynckes sein, ne? Vor allem, weil es die Duelle ja seit 65 gibt. Deswegen sage ich jetzt mal Jupp Heynckes.
Bist schon ein geiler Typ, Holger. Björn, was soll ich sagen? Der Holger hat recht. Jupp Heynckes hat die meisten Tore geschossen, 10 Stück gegen HSV. Wenn du jetzt noch weißt, wer beim HSV die meisten Tore gegen Gladbach geschossen hat, dann küsse ich dir die Füße.
Horst Rubesch.
Ah, war ein netter Versuch.
Ja.
Hätte auch durchaus sein können, aber ich war selbst überrascht. Manfred Kals. Kennst du
Ah,
Manfred Kals
Manny
noch?
Kals. Ja, ich dachte, der hätte
Ja.
nur Bananenflanken geschlagen, aber scheinbar hat er
Ja,
auch die Bälle bei
manchmal.
uns untergebracht.
Kennst du auch Manfred Kals noch, Björn?
Nee, kenne ich nicht mehr. Also den Namen habe ich schon gehört, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass das ein HSV-Spieler war.
Ja, doch, der Björn hat da schon recht, hat immer die Bananenflanken geschlagen. Wahrscheinlich sind die gegen Gladbach immer hinten reingefallen.
Ja.
Deswegen, der hat 6 Tore gegen Gladbach geschossen in der Historie. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Quiz. Und zwar habe ich jetzt ein ganz besonderes Spiel rausgesucht von der Borussia beim HSV. Vorletzter Spieltag in der Saison 1978. Ich wusste selber nicht. Ja, du schmunzelst schon. Der HSV führte bis zur 68. Minute 2-1. Würde ich gerne von dir wissen, wie das Spiel ausgegangen ist.
3-2 für uns.
3-2, sagst du.
Oder 4-2?
Björn?
Keine Ahnung, da war an mich noch nicht zu denken.
Also ich habe es ja auch nicht live gesehen oder so und auch nicht in der Zusammenfassung. Ich habe es nur heute mal irgendwo recherchiert. Die Borussia hat tatsächlich noch 6-2 beim HSV gewonnen. Die haben innerhalb von 14 Minuten 5 Tore geschossen.
Wow.
Ja, es war die Saison. Sie waren ja 75, 76, 77 deutscher Meister. 78 sind wir ja nur aufgrund der Tordifferenz Vizemeister geworden. Wenn ihr euch erinnert, das letzte Spiel war ja dann das 12:0 gegen BVB. Da fehlten uns ja 3 Tore, um zum 4. Mal deutscher Meister in Folge zu werden.
Ja,
Also,
da
richtig
hätte
geiles
St. Pauli sich
Spiel,
mehr wehren müssen.
aber
Da hätte
genau,
sich St.
ich habe ja
Pauli
immer
gegen
zum
Köln mehr
Schwiegervater
wehren müssen.
gesagt, der Schwiegervater war ja damals in Hamburg gewesen, hat sich das Spiel von St. Pauli Köln angeguckt und ich habe ja, und ich sage ihm ja heute immer noch, dass das Spiel ja geschoben war in Hamburg damals.
Das sagen die Kölner aber auch, ne? Über das Dortmund, über das Spiel gegen Dortmund.
Ja, was die Kölner sagen, aber ich glaube, fünf. Ja, Björn, damit bin ich schon fertig mit meinen Fragen für heute. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Tipps ausfallen für
Ja,
das Wochenende.
vielen Dank, Markus, für die Fragen. Das ja, etabliert sich ja so langsam. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, als du dabei warst. Ich finde das sehr gut, weil das das Ganze auch noch mal ein bisschen lockerer macht und natürlich auch unsere Zuhörer da draußen ja live quasi, wenn sie das hören, direkt noch mal mit überlegen und mitraten können. Ja, kommen wir zu unseren Tipps. Also wie gesagt, ich tue mir unfassbar schwer damit, eine Prognose abzugeben und eigentlich mache ich es wirklich nicht gerne, gegen Borussia zu tippen, aber ich ahne da tatsächlich Böses und sehe leider eine Niederlage auf uns zukommen und tippe 3-1 für den VfB. Holger, was ist dein Tipp für das kommende Wochenende?
Ja, ich hau jetzt hier mal richtig einen raus. Ich hau jetzt hier mal richtig einen raus. Ich sage 3-1 für Gladbach und 3 Tore Tabakovic. Ich hör schon alle lachen da draußen in der Podcast-Welt, aber nein, so wird's kommen.
Na, wir würden es ihm alle gönnen und wir würden das Ergebnis natürlich alle gern mitnehmen. Ja, warten wir es mal ab, sind wir gespannt. Markus, was ist dein Tipp?
Also ganz ehrlich, Holger, ich würde es so gerne sehen und gerade für den Tapalovic würde ich mich so freuen, wenn er dann Dreierpack schnürt. Wäre mir aber auch scheißegal. Von mir aus könnte auch Stöger einen Dreierpack machen oder Neuhaus, wenn er eingewechselt wird. Allerdings, ich kann ja nicht gegen Gladbach tippen, Björn. Tut mir leid, da
Richtig
unterscheiden wir
so.
uns dann doch ein bisschen. Aber ein Sieg glaube ich auch nicht. Ich weiß ja auch nicht, wer Schiedsrichter ist am Wochenende. Wenn es der Stieler ist, dann können wir einfach nicht in Stuttgart gewinnen. Deswegen mit dieser Ungewissheit würde ich ein 1-1 tippen.
Ja, warten wir es ab. Ein 1-1 würde ich tatsächlich mit Kusshand direkt nehmen, auch wenn wir dann nur 2 Punkte auf dem Konto hätten. Aber ja, lieber 2 Punkte als in meiner Prognose eben nur einen Punkt.
Zumindest wäre dann
Warten.
der VfB ja noch hinter uns.
Genau, das stimmt. Der VfB wäre dann noch hinter uns. Aber ja, wir sollten, wie gesagt, auf uns gucken. Also idealerweise kriegen wir das Ergebnis von Holger. Wir gewinnen, fahren die 3 Punkte ein und fahren dann mit bester Laune wieder ab nach Hause. Ja, das war's für die heutige Episode, liebe Zuhörer. Wir wünschen euch da draußen alles Gute und drücken natürlich unserer Borussia die Daumen, dass das am kommenden Spieltag ein besserer Spieltag für uns wird, als das jetzt eben beim ersten Spieltag gegen den HSV der Fall war. Vielen Dank an Holger und Markus, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, bleibt gesund und bis bald.
Grüß aus
Ja, hat
Münster,
Spaß
ciao.
gemacht. Tschüss.